Luftpost Podcast, der Reisepodcast mit Daniel Büschele.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost Podcast. Heute spreche ich mal wieder mit unserem Dauergast, dem Christoph. Hallo Christoph.
Hallo, ja, Dauergast ist gut. Ich freue mich auch jedes Mal wieder, wenn ich da sein darf.
Ja, und diesmal warst du wieder auf Reisen, weil letztes Mal hattest du mich ja zu unserer Reise in Island interviewt und jetzt warst du wieder unterwegs.
Ja, ich hatte eine kleine Tour gemacht und eigentlich nur, um Flugmeilen loszuwerden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Lufthansa hat sein Flugmeilenprogramm ab nächsten Monat ist es gravierend schlechter geworden und ich dachte, dass die Chance nehme ich jetzt noch wahr und fliege mal nochmal quasi meine Meilen weg.
British Airways, wo ich Meilen sammle, hat das gleiche gemacht und da sind auch alle Leute irgendwie wütend geworden deswegen. Und du warst ausnahmsweise mal nicht in Japan, wie sonst immer.
Ich bin gerne in Japan. Wir sollten wirklich dringend mal eine Japan-Update-Episode rausbringen und da irgendwie ein paar Sachen gerade stellen zu der Episode von vor 12 Jahren. Nein, ich war in Singapur. Ich dachte mir, ich hatte eine Woche quasi Zeit und habe mir überlegt, was ist denn ein gutes Ziel für eine Woche und wo, ja. Und dann halt auch so irgendwie geguckt, wo kriege ich denn jetzt irgendwie gute Flüge her, weil ich weiß nicht, wenn man halt quasi Flugmeilen einlöst, ist man ja abhängig davon, was gibt es denn überhaupt als Angebot, ne? Ich kann ja nicht einfach alles buchen. Und dann habe ich halt zuerst irgendwie auch so Hongkong oder was auch immer irgendwie geguckt in die Richtung und dann habe ich gesehen, ach nee, Singapur. Und da war ich war nur mal am Flughafen in Singapur zum Umsteigen und dachte mir, nee, das machen wir jetzt mal mit.
Kannst du nach Singapur direkt fliegen schon, oder? Aber es ist einer der längsten Direktflüge oder so.
Ja, also ich bin tatsächlich geflogen direkt, ja.
Oder wie lange bist du denn geflogen dann?
Oh Gott, wie lange bin ich geflogen? Soll ich genau nachschauen? Also, nee. Also insofern ist das quasi gar nicht so schlimm, weil die Flüge nach Singapur gehen so weit in den Süden, dass sie ja nicht diese Russland-Problematik gerade haben. Mhm. Weil die ganzen Flüge nach Japan sind momentan viel länger als nach Singapur, weil sie müssen um Russland rumfliegen, entweder um Norden oder im Süden. Ja. Klassischerweise windabhängig, eher am Hinweg Südroute, am Rückweg Nordroute. Aber nach Singapur ist sowieso quasi die Südroute angesagt, weil da macht es keinen Sinn, andersrum zu fliegen.
Und das war dann mit Lufthansa oder mit Singapore Airways, oder wie die heißt?
Nee, ich bin Lufthansa geflogen. Und zwar eigentlich sehr schön am Hinweg A350. Ein wunderschönes neues Flugzeug, aber nicht die neue Business Class, aber die, ne, so Ding. Und am Rückweg war es die 747-400.
Okay.
Sagt dir nichts, ja? Nö.
Also 747 sagt mir schon was, aber was jetzt 400 ist, weiß ich nicht.
400 ist so die älteste Baureihe, die ja. Also die 747-8 ist gewissermaßen so die aktuellste, letzte Baureihe von 747, die neuesten Flugzeuge, die auch deutlich moderner und Ding. Und die 747-400 ist wirklich noch so ein bisschen klassisch. Die 800 ist die -8 ist ein ganzes Stück länger. Mhm. Also, ne, das ist ja quasi dann nachgebaut, um dem A380 noch irgendwie Konkurrenz entgegenzubieten. Und die 747-400 ist wirklich so, also ich würde sagen, so die klassische 747. Die schaut noch richtig so aus, also wirklich so, wie man sich halt einfach so ein richtig schönes Flugzeug, ich finde die also rein ästhetisch, aber du merkst dann, wenn du drin sitzt, schon auch, das ist ein altes Flugzeug, also die war auch echt ein bisschen, das hat ab Rückweg, oh Gott, wir sind da geflogen und die hat ganz seltsame Geräusche gemacht und ich saß in der Nase vorne, ne? Also die hatte keine First Class und haben halt also Business Class auch in die Nase vorne gehabt und saß dann halt in der Nase vorne drinnen, leider nicht in der allerersten Reihe, wo man quasi wie aus dem Cockpit vorne rausschauen könnte, so wenn man am Fenster sitzt, sondern irgendwie zwei Reihen weiter hinten, aber du sitzt über dem Bugfahrwerk. Und es hat wirklich komische Geräusche gemacht. Ich habe dann während des Taxiings realisiert, das passiert generell immer in Linkskurven, nicht in Rechtskurven. Aber auch beim Take-off, also quasi auf dem Runway, die Geräuschentwicklung, da habe ich mir wirklich gedacht so, eieieiei. Also ich gehe davon aus, dass das bekannt war, was das Problem ist, aber das ist sicherlich nicht normal gewesen. Das
ist so ähnlich wie dieses, das sogenannte Hundegeräusch, was die Airbus A320 immer machen, ja. Was auch immer viele Leute beunruhigt, aber ist bei Design.
Das sind halt diese Hydraulikpumpengeschichten. Solange du nur ein Triebwerk anhast, sind das diese Elektrikpumpen, weil du halt dieses Hydraulik nicht aus dem anderen hast. Und das heißt, solange du das eine Triebwerk schon fertiggestellt hast, das andere aber nicht, muss er quasi die dazufahren.
Ja. lass uns mal wieder auf Singapur zurückkommen.
Wir können gerne noch stundenlang über Flugzeuge reden.
Singapur ist wahrscheinlich relativ einfach einzureisen, hinzureisen, weil es eh so ein Reisehub ist, oder? Also du musst jetzt nicht irgendwie ein Visum beantragen oder irgendwas. Nee,
also Europäer überhaupt nicht. Ne? Ja. Du kommst an, legst deinen Pass hin. Ich war, glaube ich, sogar auch nur so ein automatisches Gate. Also noch nicht mal irgendwelche irgendwie Probleme. Nee, ist wirklich sehr angenehm. Ich weiß natürlich nicht, was jetzt außenrum, wenn du irgendwie von Malaysia einreisen würdest auf dem Landweg oder sowas. Also ich würde mal sagen, Singapur ist Also ja, klar, man kann das so als eine Woche irgendwie machen, aber wahrscheinlich am empfehlenswertesten ist es, dass man es irgendwo reinpasselt in eine größere Südostasien irgendwie Tour, wo man dann eben zum Beispiel Malaysia war oder vorher hier und hinterher in Indonesien und dann zwischendrin halt quasi irgendwie noch 2 Tage Singapur irgendwie reinhängt. Genau, dann rentiert es sich wahrscheinlich am allermeisten und dann weiß ich aber nicht, wie es dann ist, ob man dann mit Einreisen irgendwie größere Probleme hat.
Oder auch der klassische Zwischenstopp auf der Reise nach Australien oder Neuseeland, weil die ja auch oft in Singapur dann Layover machen.
Also steht auf meiner Liste quasi als letztes, dass wir noch über den Flughafen irgendwie ausführlich reden, weil der ist wirklich insgesamt ganz abgefahren. Also auch als Zwischenstopp wert, wenn man nur umsteigt. Lass uns am Schluss machen.
Okay. Dann hast du dir irgendwie viel vorgenommen gehabt oder bist du einfach so in die Stadt gereist und gedacht, ich schau mal, was so los ist?
Ja, also es war relativ spontan. Ne? Also ja. Ich bin generell ein Städtereisetyp, also ich liebe Städte. Ich finde einfach spannend zu sehen, wie die Städte funktionieren. Also auch dann ein bisschen abseits von den eigentlichen größeren Sehenswürdigkeiten und so weiter. Einfach mal irgendwie morgens im Berufsverkehr mit in der Metro fahren oder was auch immer. So ein bisschen sehen gewissermaßen, ja, wie tickt die Stadt, wie sind die Leute drauf, wie kannst du da irgendwo. Und deswegen habe ich mir da keine Gedanken gemacht, dass ich dann nicht irgendwie sinnvoll diese Woche in Singapur verbringen kann. Im Endeffekt ist das auch das läuft bei mir unter dem Begriff Workation. Ich hatte also durchaus ein bisschen was zu arbeiten dabei, hab dann gerne mal vormittags irgendwie noch im Hotel, kann ich dir auch sagen, ist keine gute Idee von der Zeit, weil das ist nämlich die klimatische angenehmste Zeit generell. Aber also mir war klar, dass es geht, aber und dann habe ich halt gewissermaßen irgendwie 4 Tage vorher erst diesen Flug gebucht und dann irgendwie erstmal geschaut, also angefangen mir dann Gedanken zu machen, was mache ich denn da vor Ort überhaupt.
Ja. Ich war noch nie in meinem Leben in Singapur, ich war auch noch nie auf der Südhalbkugel, aber ich war in Hongkong und das ist, ich weiß nicht, warst du schon mal in Hongkong?
Ja.
Okay, das ist quasi mein Vergleich und vielleicht ist es auch komplett anders, aber das Erste, was mir in Hongkong aufgefallen ist, war eben auch, dass es super schwül und heiß war und zwar nicht so, wie wenn man in Europa denkt, dass es heiß, weil da eben diese 100% Luftfeuchtigkeit noch dazukommt.
Ja.
Und
also es ist vor allem spannend, du hast in Singapur das ganze Jahr das gleiche Klima. Also die Unterschiede sind wirklich marginal zwischen irgendwie Regenzeit und Nicht-Regenzeit oder früher oder was auch immer. Liegt halt einfach genau so südlich und direkt am Meer und von allen Seiten Meer. Also auch nicht irgendwie nur an der Küste und auf der anderen Seite ist Festland und deswegen vielleicht irgendwelche Windströmungen oder so, sondern ist eigentlich in alle Richtungen Meer. Klar, Nordwesten ist da irgendwie Malaysia und dann im Westen kommt dann irgendwann Sumatra und so weiter. Aber es ist trotzdem einfach erstmal komplett umgeben von Meer. Und das merkst du halt einfach klimatisch sehr deutlich. Ja? Also du hast, wenn du dich dran gewöhnst, also ich fand es jetzt nicht so schlimm in Singapur. Ich meine, letztes Jahr war ich im Juli 4 Wochen in Japan. Das ist die Hölle dagegen gewesen. Also Japan im Juli, zumindest also im Süden Japans, aber fand ich jetzt Singapur eigentlich insofern ganz angenehm. Du hast halt schon immer über 30 Grad gewissermaßen, also 30, 32, sowas um den Dreh rum, aber sehr stabil. Ja? Also du hast vormittags dann so ein bisschen kühler, 28. Auch von der Luftfeuchtigkeit ein bisschen angenehmer. Nachmittags eigentlich hatte ich jetzt immer irgendwo dann Regenzwischenfälle. Mal stärker, mal schwächer.
Aber wenn starker Regen, ist das dann auch echt so monsunartig oder jetzt zumindest
in der Jahreszeit? Ja, also einmal war ich dann wirklich irgendwie eine Stunde mehr oder minder in der Mall eingesperrt, in Anführungszeichen, weil es einfach noch nicht mal realistisch möglich war, trockenen Fußes bis zur nächsten U-Bahn-Station zu kommen. Also ja, das kann schon gewaltig sein.
Und hat es in den Malls dann auch gemütliche 17 Grad Klimaanlagenluft?
Ja, natürlich. Was erwartest du? Ne? Also 17 vielleicht nicht. Aber also es ist in den Malls, also die Frage, wenn du halt, das ist immer das Problem ist ja eigentlich, wenn du gewissermaßen draußen natürlich dann in sehr kurzen Klamotten rumläufst und dann kommst du quasi in die Mall verschwitzt und nass und sonst was rein, dann kommen dir natürlich diese 20 Grad und dauerhafte Luftströmung und so weiter richtig kalt erstmal vorher.
Und könntest du auch quasi, also ich meine, das will man natürlich als Tourist nicht, weil man ja auch was von der Stadt sehen will, aber wenn du jetzt dort lebst, könntest du dich quasi auch so bewegen, dass du irgendwie dich nur in klimatisierten Bereichen bewegst, so in Hongkong war das so, ne, dass du irgendwie von deinem Apartment kannst du direkt runter in die U-Bahn gehen, die klimatisiert ist, dann fährst du damit ins Büro, die U-Bahn kannst du direkt durch eine Mall ins Büro laufen und so weiter und du kommst eigentlich nie in Kontakt mit der Luft draußen.
Ganz so krass würde ich es nicht sehen, also es gab schon so größeres Netzwerk an irgendwie Untertunnelungen zwischen irgendwelchen Malls und Verbundenheiten mit irgendwelchen U-Bahn-Stationen und was ich wie, wo du durchaus mal, also eben so einen Regentag auch als Tourist quasi komplett im Drinnen verbringen kannst, wenn es denn so wäre. Aber also jetzt gewissermaßen, also ich meine, ich hatte in Little India mein Hotel gehabt, da hätte ich jetzt nicht trockenen Fußes vom Hotel bis zur U-Bahn kommen können.
Magst du mal so ein bisschen von weiß nicht, die Stadt so ein bisschen, also ich meine, im Endeffekt ist es ja nur eine Stadt, oder? Gibt es da noch irgendwelche, kann man sich aus der Stadt wirklich rausbewegen oder ist man dann eh schon in Malaysia?
Also das Gebiet von Singapur, also was quasi zur Stadt Singapur gehört, ist schon ein bisschen größer. Ich habe auch eine kleine Wanderung gemacht, die ein bisschen außerhalb war, wo es dann halt wirklich einfach quasi eher tropische Regenwälder halt sind. Mhm. Aber im Wesentlichen ist es halt wirklich die Stadt. Ne? Also ich meine, ich weiß gar nicht, ob du im Süden, wie weit da noch irgendwie, da kommen nämlich dann so drei Inseln, ob da von denen noch welche irgendwie zu Singapur gehören. Aber eben so im Nordosten kannst du ein bisschen quasi von der Stadt weg. Also von dem dicht bebauten Teil der Stadt weg. Aber im Wesentlichen ist es die Stadt. Ne? Ich meine, der hat 6 Millionen Einwohner, ist dementsprechend halt auch wirklich gedehnt. Ne? So kommst schon ein ganzes Stück, kannst du so in einem Metro hocken und bist immer noch mitten in der Stadt. Also Hongkong ist wahrscheinlich ein ganz guter Vergleich, weil in Hongkong kannst du auch, in Hongkong im Süden ist ja quasi dann plötzlich, hast du quasi noch den Stadtteil, aber dann hast du so einen Berg dahinter, der dann doch irgendwie ein bisschen ruhiger ist und auch bei Kowloon im Norden wärst du dann gewissermaßen, hast du echt noch einen guten Bereich, der nicht mehr so dicht ist.
Ja, genau, wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, jetzt hat wahrscheinlich nicht jeder Hongkong als Vergleich da, aber ja, es ist irgendwie eine Megastadt und ein bisschen Urwald außenrum.
Ja, genau so. Ja, ist ja wahrscheinlich auch von der Geschichte ganz ähnlich. Singapur liegt an einem strategisch für den Schiffverkehr wahnsinnig günstigen Ort. Also wenn du von Westen nach Osten irgendwie durchfahren willst, dann gibt es gewissermaßen die Möglichkeit, da um Sumatra im Norden oder im Süden rumzufahren. Wenn du im Norden rumfährst, fährst du bei Singapur auf jeden Fall vorbei. Wenn du im Süden lang fährst, dann ist Singapur nicht weit weg. Also das ist tatsächlich da halt, ja, also deswegen wurde ja da der Post. Also Singapur ist ja nicht irgendwie eine uralte, antike Stadt oder was auch immer, sondern das ist tatsächlich mehr oder minder als, da war ein Dorf und da wurde halt gewissermaßen dann ein Handelsposten gegründet von den Briten.
Und ich weiß nicht, wie viel du dazu weißt, zu dieser Historie, warum das quasi so abgedingst ist von Malaysia und ein eigenes Land ist, wie das zustande gekommen ist.
Ich meine, war halt hier britische Handelsposten. Sie waren 63 bis 65 mit Malaysia vereint und dann wurde 65 sind sie dann irgendwie ausgetreten und haben gesagt, wir sind da doch lieber alleine.
Ah, interessant, okay.
Also quasi, die Details dazu kenne ich jetzt auch nicht.
Ne? Okay, aber nicht wie Hongkong, die schon immer eigenständig werden und immer weiter von China einverleibt werden zurzeit, sondern eher interessant, dass die Teile von Malaysia waren und dann sich wieder abgespalten haben.
Ja, nee, also da weiß ich jetzt auch nicht so die Details dann, wie das genau gelaufen ist.
Merkt man dadurch, dass es so ein enorm wichtiger Handelsknoten der Welt ist, abgesehen davon, dass es halt eine massiv große Stadt ist, merkt man davon irgendwie was, dass wenn man aufs Meer rausschaut, alles voll ist mit Containerschiffen oder irgend sowas?
Also schon ein riesiger Hafen davor. Also ja, den siehst du, wenn du auf Sentosa Island dann irgendwie da quasi bist und da irgendwie rüberfährst und da irgendwie schaust und also du merkst das. Also das ist dann schon da. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der Warenhandel und Umschlagplatz und so weiter, was der irgendwie wirklich noch so eine Wichtigkeit und Stellenwert ist. Es ist natürlich einfach auch international quasi einfach irgendwie so ein Hub, Finanzmarkt und Ding. Also ich meine, Singapur ist eine reiche Stadt. Ja. Ich wurde ja mehrfach konfrontiert, vielleicht kennst du das, ich habe das noch nie gehört, aber ich wurde mehrfach von irgendwie Leuten angesprochen auf die Serie Crazy Rich Asians, die halt offensichtlich in Singapur spielt. Kennst du?
Also, das ist sowas, was ich im Flugzeug mal gesehen habe und dann irgendwann eingeschlafen bin, aber ja.
Ja, also, keine Ahnung, aber also bei einer Stadtführung oder zwischendrin mal, und hier war das auch gedreht und oh ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich und ein Foto gemacht und ich dachte mir so, ja, es ist halt eine Treppe, also nice. Also, wenn man den Kontext dazu nicht hat, ne, dann ist es immer schwierig.
Und ist die Stadt über mehrere Inseln verteilt, weil du gesagt hast irgendwie, oder ist der Hauptteil der Stadt schon alles auf einer, auf dieser Halbinsel quasi im?
Ja, also nö, also der wesentliche Teil ist gewissermaßen auf der malaiischen, wie heißen die dann? Malai wahrscheinlich, keine Ahnung. Also die Insel, wo auch Malaysia drauf ist. Halbinsel. Malaysia ist keine Insel, ne? Ja, also ganz unten am Zipfel halt irgendwie drauf. Sentosa Island ist quasi eine natürliche Insel und es gibt aber so ein bisschen so Aufschüttungen jetzt irgendwie davor. Also da, wo dieses berühmte Gardens by the Bay drauf ist, über das wir auch gleich noch reden werden, das ist halt künstlich quasi dazu. Die haben Landerweiterung Richtung Ozean, wie halt alle das machen. Ne? Mhm. Das ist so. Ist auch dann ganz spannend, wenn du halt irgendwie durch die Stadt läufst und dann irgendwie so Schilder, hier war übrigens mal hier quasi der Haupthafen und Ding, und denkst so, hä? Wir sind doch quasi mitten in der Stadt, so, wo soll denn da der Hafen gewesen sein? Ja, ne, ist halt der Reihe nach ein bisschen gewachsen. Ne?
Und dann, wo in der Stadt hast du, oder wie hast du entschieden, wo in der Stadt du dein Hotel suchst und unterkommst? Du hast gesagt, das war Little India?
Little India, also generell, also Singapur ist super spannend, also auch das war mir vorher dann gewissermaßen schon klar, als ich angefangen habe, mich dazu gucken, wo will ich denn überhaupt hin? Du hast wirklich so ein paar so Stadtviertel, die ja, also sehr kulturell deutlich geprägt sind. Du hast Little India, das tatsächlich sich, also wenn ich nicht schon in Indien gewesen wäre, ich hätte den Eindruck gehabt, ich wäre in Indien. Also ich weiß, dass Indien ein bisschen anders ist. Im Besonderen ist es nicht ganz so sauber und nicht ganz, aber es war komplett, es war alles indisch. Es waren, die Läden waren indisch, es hat indisch gerochen. Es war, die Leute waren größtenteils Inder, das Essen war indisch. Also es war einfach wirklich eine Ecke sehr indisch. Also es gibt Little China, das ist natürlich dann chinesisch. Und es gibt einen islamischen Teil, also mit eher malaiisch. Kampong Glam heißt der, wenn ich mich, hoffentlich habe ich das richtig, ja, aber das ist so quasi dann so eine Area, wo sehr islamisch geprägt ist. Und du hast natürlich quasi das Zentrum, das sehr britisch geprägt ist.
Ja, also was macht's britisch?
Naja, also ich meine, da ist halt dann so, also eine Cathedral und dann ist da halt ein altes Parlamentsgebäude, was jetzt ein Konzerthaus ist, weil das Parlament dann doch gewachsen ist seit 1800. Ja, sieht man dem an, dass es britisch ist.
Okay, interessant, ja. Also ich wusste eben, dass das eben, oder in meinem Bild war die chinesischen und indischen Einflüsse so die maßgeblichen der Stadt und dann natürlich offensichtlich noch die aus Malaysia, aber dass das noch diese britischen Einflüsse auch noch
also
da sind.
Man sieht sie, man sieht sie. Und ich meine, du merkst es natürlich an der Sprache. Also ich würde sagen, also es ist ja generell überall alles in vier Sprachen gelabelt. Also wenn du in der U-Bahn oder sonst was bist, dann steht das immer in vier Sprachen da. Also Englisch, Chinesisch, Malai und Tamil, was, glaube ich, eine indonesische Sprachart ist. Ich habe keine Ahnung.
Ich hätte jetzt Philippinen gesagt, aber ich bin vielleicht
Das ist Tagalog.
Ja, du hast recht.
Ja, Tamil. Nee, es müsste indonesisch sein, irgendwie. Und aber du konntest mit jedem immer auf Englisch reden. Ja. Also das macht es natürlich jetzt quasi auch sehr angenehm, wenn ich da hinreise. Das ist also Englisch war irgendwie, das ging.
Ja.
Also es ist wirklich spannend zu sehen. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen für mich so der Prototyp von einem friedlichen Zusammenleben von wahnsinnig vielen Kulturen.
Ja.
Also ich bin jetzt nicht lang genug da, um zu wissen, ob da wirklich irgendwie interne Konflikte und so weiter dann doch irgendwo da sind. Aber ich denke ja auch, dass das mitunter daran liegt, diese berühmten, ich meine, was weiß man über Singapur, wenn man noch nie da war, hier darf es kein Kaugummi kauen, bla. So.
Stimmt.
Aber wahnsinnig strenge Gesetze Richtung Ordnung und Sauberkeit und wie das Zusammenleben, und wenn du eine Schlägerei nach der Bar anfängst und so ein Quatsch, richtig drakonische Strafen mit Prügelstrafen und so ein Quatsch, also so richtig, aber wahrscheinlich führt das halt tatsächlich dazu, dass gewissermaßen einfach so eine Grundordnung herrscht und also auch so eine Grundkultur schon da ist und eine Grundsauberkeit und so, dass einfach das im Gesamten irgendwie gut funktioniert.
Es wird auch oft, und ich bin jetzt mit dem politischen System von Singapur nicht super vertraut, aber es wird oft auch als so eins, also weil es ja doch nicht so eine lupenreine Demokratie ist.
Ja, es ist doch ein Parlament, das im Wesentlichen aus einer Partei besteht. Ne?
So. Und es wird aber oft eben als Beispiel genannt für das, weil die Regierung ja doch schon einige Sachen gemacht hat, die auch im Sinne der Bevölkerung sind, was jetzt vielleicht andere Demokratien oft nicht so machen, oder andere Nicht-Demokratien, die nicht machen. Ne? Eben, ich glaube zum Beispiel dieses Beispiel, was es immer gibt, ist dieser soziale Wohnungsbau oder nicht nur soziale Wohnungsbau, sondern generell staatlicher Wohnungsbau halt für alle. Ne? Das
spielt eine extrem
große Rolle.
Genau, auch öfters gehört quasi bei so einer Stadtführung, dass hier diese ganzen Häuserblöcke da hinten sind halt alle irgendwie hochgerüstet worden, weil und so weiter. Und das ist halt normal, ja, genau.
Genau, und das wird dann oft eben als Beispiel für eine Staatsform, die keine Demokratie ist, aber trotzdem nicht unbedingt der Bevölkerung schadet, ist, ne? Und ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Ich meine, es scheint ja nicht so schlecht zu gehen, aber ob das jetzt ausschließlich an dieser Regierungsform liegt, ist natürlich auch.
Ja, schwer zu, aber wie gesagt, ich meine, im Endeffekt, ne, mit einer Woche irgendwie sich das anschauen und irgendwie so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, natürlich gehen da immer, ne, ich hätte jetzt auch viele Fragen, so wie gut das wirklich alles klappt und wie gut das irgendwie ist und wie sich die Leute unterstützt fühlen durch die Regierung und also da ist, glaube ich, ganz viel, was man noch irgendwie rausfinden könnte.
Aber dann lass uns mal wieder so ein bisschen zum klassischen Tourismus erstmal zurückgehen. Was sind so die Sachen, die du so als Erste in der Stadt gemacht hast?
Genau, also es ist quasi natürlich ein wenig schade, dass das gar nicht so alt ist, dieses Singapur. Im Wesentlichen vor allem, also größtes Wachstum seit dem Zweiten Weltkrieg. Dementsprechend hast du natürlich wenig irgendwie richtig historische Städten, die du anschauen kannst. Also ich meine, auch diese Cathedral ist irgendwie von 1890, also irgendwie relativ neu, ne? Die steht da nicht seit 500 Jahren, sondern die ist relativ modern gewissermaßen, so im gewissen Sinne. Also dementsprechend so diese, was du halt sonst in Südostasien ganz oft hast, dass du da halt irgendwelche historischen Städten und hier war vor irgendwie 4000 Jahren mal irgendwas, Tempelanlagen und keine Ahnung, hast du natürlich da in der Dimension nicht. Ich meine, ich habe ein paar Sachen irgendwie gemacht, also die also zuerst wollte ich irgendwie ankommen und habe so die klassische, die kennt sich ja jeder inzwischen, die Stadtführung auf Spendenbasis da quasi im Stadtzentrum angefangen, der dann halt eben auch viel irgendwie zur Geschichte erzählt hat. Dann habe ich auch endlich quasi mal diesen Merlion gesehen. Weißt du, was der Merlion ist?
Nee, was ist das?
Ja, das ist halt doof, wenn man einen Reiseführer nämlich liest und nicht denkt, dass das natürlich ein englischer Begriff sein könnte, dann ist es das Stadtsymbol, eine Statue. Es ist ein Merlion, quasi ein Löwe in Form einer Meerjungfrau, also so ein Merlion, genau. Das hat bei mir auch wirklich erst gedämmert, als ich es gesehen habe. Ich habe nur immer gesagt, ja, dann gehe ich hier und die Tour geht auch bei Merlion vorbei. Und wer ist denn der Merlion? Ich habe keine Ahnung. Genau, also so in der Ecke, wo halt gewissermaßen so die ersten Ansiedlungen und die ersten Handelsposten und Ding war. Unter anderem ist da ein Hotel jetzt, wo dann rein sind und den Keller sind und sonst was, wo man noch gesehen hat, das war früher quasi die britische Post. Also da stehen auch noch quasi die Schilder und sonst was und da ist noch so eine Sortieranlage so. Also bevor das gewiss mal ganz aufgegeben wurde, ist halt einfach hier die British Post, wie heißt sie denn?
Royal Mail.
Royal Mail, thank you, exactly. Genau, also das war da halt einfach alles irgendwie so zu sehen, das war da in dieser Stadtführung und dann eben sind wir in dieses alte Parlamentsgebäude rein, was jetzt so Konzertsaal und so weiter ist und da noch ein paar so Sachen angeguckt, so außenrum. Einfach so ein Gefühl so zur Historie, aber viel mehr Historie ist halt dann auch nicht als das, ne? Also das war tatsächlich so der historische Teil. Und dann habe ich vor allem danach quasi noch Chinatown da, sind auch so ein paar, also Chinatown ist sehr dicht am Zentrum, ja natürlich, das ist gewissermaßen dann gewachsen, ne? Du hast die Hafenarbeiter gebraucht, China war naheliegend irgendwie, die sind dann dahin, die haben sich irgendwie hier so geclustert und da gibt es dann tatsächlich halt chinesische Tempel und Einkaufsstraßen und sonst wie, tatsächlich ganz, ganz chinesisch und also wirklich auch so vom Gefühl her, also abgesehen davon, dass in China habe ich es noch nie so sauber gesehen, aber so vom Gesamtgefühl, also die Leute, die rumgelaufen sind und sonst was, ich meine, da waren natürlich jetzt einige Touristen dabei in der Haupthandelsstraße, wenn du davon zwei Straßen weggegangen bist, dann hattest du wirklich das Gefühl, in China zu sein. Da waren auch nicht mehr so ganz so viele englische Schilder, da mehr chinesische Beschriftung. Ich glaube auch die Chinesen stellen oder chinesischstämmige Bevölkerung ist, glaube ich, der größte Teil der Einwohner Singapurs, also von der Teil natürlich irgendwie aus Malaysia und außenrum, aber die Chinesen sehr deutlich da irgendwo drin. Ja, genau, und ansonsten gibt es noch ein paar Sachen, die man halt irgendwie anschauen kann, aber das, was mich am meisten begeistert hat, war einfach das Essen.
Das habe ich schon oft gehört. Mhm. Es gibt auch das berühmte, das günstigste Michelin-Stern-Restaurant.
Ja, natürlich war ich da. es gibt, also, es Singapur hatte wohl so bis in die 80er, 90er Jahre super, super viele Streetfood-Leute, die verkauft haben. Teilweise auch quasi vom Boot im Hafen da irgendwie so, ne, so ein kleines Ding, wie man es dann vielleicht aus anderen Ländern kennt und einfach irgendwie hier Streetfood verkaufen. Singapur hat halt irgendwann gesagt, das geht nicht, das ist einfach nicht hygienisch, so können wir hier nicht arbeiten. Also, was haben sie gemacht? Sie haben die Hawker Centers gegründet. Und das sind im Endeffekt, also wenn du so willst, Malls für Essen. Also es gibt quasi kleine Bütchen da drinnen, aber gewissermaßen die Infrastruktur, um die Teller zu spülen und Ding. Du hast einen gescheiten Stromanschluss, du hast überall fließend Wasser, du hast irgendwo Ding, aber es sind alles immer noch kleine Bütchen. Und keine Klimaanlagen normalerweise da drin in den Hawker Centers und auch Luft nach außen offen. Also das heißt, da drin ist immer gut warm. Aber du kriegst für einen Apfel und ein Ei unfassbar gutes Essen. Also Singapur ist kein Billigreiseland, aber du kannst wirklich durch diese Hawker Center beim Essen wahnsinnig sparen und trotzdem fantastisch essen. Ist dann meist so, du gehst wirklich da an die Bude hin, holst dir dein Essen, hast es auf dem Tablett, gehst irgendwo dir einen Tisch suchen und Ding. Es gibt dann so, das habe ich dann auch natürlich wieder nicht verstanden, irgendwo standen Schilder rum, hätte ich wahrscheinlich vorher lesen können oder verstehen können. Es gibt auch die Alternative, dass du denen an der Bude sagen musst, quasi, ich sitze schon und zwar an Tisch 7 und dann bringen sie es dir dahin. Ne? Also so einfach verteilte Tische quasi über das ganze Gelände. Und dann sind es so 3 Etagen mit, was weiß ich, 150 Stalls in so einem Hawker Center. Es gibt ja von diesen Hawker Centers, ich glaube dreistellig. Also die haben über 100 von diesen Hawker Centers und ich war wirklich, also ich war in wahrscheinlich 15 oder sowas während der Woche, die ich da war und halt immer, das ist halt, ne, also ich habe dann immer nur quasi eine Kleinigkeit, damit ich halt noch woanders hin noch was anderes probieren könnte und sonst was. Aber natürlich habe ich dann auch, also es gibt 2 Buden, die einen Michelin-Stern haben und ich war bei beiden und ich kann euch sagen, die anderen Buden sind quasi genauso gut. mir ist ernsthaft nicht so richtig. Das eine ist, das ist das klassisch singapurische und wahrscheinlich kommt es auch aus Malaysia, ich weiß es nicht ganz sicher, Essen, aber das kriegst du in jedem Hawker Center irgendwie 10-fach Chicken Rice. Und also nicht gebratener Reis mit, wo das drin ist, so wie man quasi, ne, so Dünge, sondern es ist halt wirklich erstmal Reis und so eine Soße drin und dann halt das Hühnchen draufgelegt. Eigentlich tatsächlich relativ langweilig. Also wirklich so vom Gesamten, nicht besonders intensiv, nicht, es ist einfach so ein Hühnchen, potenziell kriegst du es entweder gebrüht oder angebraten oder so ein Quatsch, aber also so im Wesentlichen ist es tatsächlich relativ langweilig. Also es ist aber wirklich in dieser Soße so eine feine Note drin, die einfach irgendwie, also auf so Sojasoßenbasis oder ich weiß gar nicht was genau, und das kriegst du überall. Mhm. Unter anderem auch bei dem einen, der den Michelin-Stern dafür hat. Und da stehst du halt aber dann eine Dreiviertelstunde an oder eine Stunde oder eine Halbstunde, je nachdem, wie viel Uhr du halt dahin gehst. Außerdem macht der mittags schon zu, weil er einfach quasi, ne, wegen Reichtum geschlossen so gar nicht nötig hat, das länger offen zu haben. Das heißt, du musst da eigentlich mittags hin. Das heißt, wenn du da wirklich irgendwie ohne lang anstehen hin willst, dann kannst du früher gehen. Der war natürlich so clever, nachdem das touristisch natürlich hervorragend funktioniert. Der hat in relativer Nähe zu diesem Hawker Center, wo er seine Ursprungsbude hat und die immer noch betrieben wird und wo das Original Michelin-Stern Chicken Rice Ding bekommst, hat der so 4 so kleine Restaurants, die so aufgemacht sind, dass es so, du gehst trotzdem an so einen Tresen und du kriegst trotzdem dein Tablett und so weiter, also so vom Style ähnlich, aber klimatisiert, aber doppelt so teuer und ohne Warteschlangen. Also tatsächlich kannst du quasi da auch günstiger, ich war dann auch da nochmal, um irgendwie das anzuschauen. Also ich fand es jetzt auch nicht schlechter dort, aber immer noch nicht so, dass es das irgendwie, ne, ich meine, da steht dann groß dran hier, wir sind der Michelin-Stern Chicken Rice Anbieter. Und denkst du so, naja, okay, also ich weiß nicht, was da jetzt, also mir fehlt das jetzt quasi an dem Gespür, was auch immer, die Geschmacksnerven rauszufinden, was jetzt da dran wirklich besser war, als an dem Chicken Rice 2 Buden weiter.
Aber was ist an, ich meine, Chicken Rice klingt schon erstmal relativ langweilig.
Ist also. Es auch, ist auch. Ich habe viel geilere Sachen gegessen da. Okay. Also so wirklich querbeet und du kriegst halt einfach aus Internet, in Little India, im Tekka Center, das direkt quasi bei mir im Hotel so 3 Minuten zu Fuß war, ist natürlich absolut Hauptding, ja, als Indisch. Ja. Und wunderbar, wirklich ganz hervorragende indische Sachen dort gegessen. Ne? War dann gerne mal bei mir so quasi so in Anführungszeichen zum Frühstück. Ne? Ich bin meistens aufgestanden im Hotel, habe ein bisschen was gearbeitet und bin dann los. Und dann habe ich halt gedacht, naja, jetzt holen wir uns doch quasi so als frühes Mittagessen schon mal was da, dass ich so, ne, ein bisschen dann Luft habe und dann Ding. Also lieber quasi 4 oder 5 Mahlzeiten aufteilen, aber immer nur eine kleine Portion nehmen, dass man da so ein bisschen so durch den Tag kommt und genug probieren konnte. Und in diesem Tekka Center war ich immer glücklich mit dem indischen Essen. Also nie irgendwas. Es ist, die Qual der Wahl ist quasi ganz oft das Problem. Yeah. Du hast außenrum in den Gängen und über 3 Etagen verteilt und was auch immer, eben sage ich ja, 100 Stalls. Mhm. Und gehst halt erstmal natürlich an allen vorbei, um zu gucken, was gibt's denn überhaupt? Und dann, worauf habe ich denn Bock? Und dann, wo stehen denn am meisten Leute an? Ist es das vielleicht das Beste oder vielleicht dann doch nicht? Oder habe ich Bock, mich jetzt anzustellen? Oder, also es ist halt nicht nur 2 Bütchen, wo du dann sagst, na ja klar, nehme ich da jetzt hier die Fritten, sondern stehst dann halt im Zweifel, oh Gott, oder jetzt dann doch vietnamesisch oder so ein Banh Mi oder, also du hast halt da einfach alles.
Ja. 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 Stehen dann auch überall so Leute davor, die dich so versuchen, in ihren Laden anzulocken oder sowas? Oder?
Also außer im Tekka Center habe ich das nicht erlebt.
Okay.
Aber da schon. Die Inder ziehen halt knallhart. Ne? Also ja. Die, hey, komm her. Genau, nee, das hatte ich jetzt, ansonsten war das kein Thema.
Und es gibt noch einen anderen Michelin-Sternenladen. Jetzt haben wir über den Chicken Rice Laden. Ja, den ich im Kopf habe, der ist irgendwie so Enten oder sowas.
Ist das? Der ist so gebratene Nudeln. Der heißt zwar irgendwas Nudels. Da bin ich auch hin. Den fand ich, also der hatte deutlich intensiveres Essen.
Ja.
Aber wieder kann ich eigentlich nicht sagen, dass das irgendwie besser wäre als irgendwie die anderen Sachen, die ich so gegessen habe.
Ja, aber zumindest,
wenn man. Aber ich kann jetzt abhaken. Ich könnte mich nicht erinnern, dass ich vorher schon mal in einem Michelin-Sterne-Restaurant gegessen habe. Also wenn, wäre es aus Versehen gewesen und das hat mir keiner gesagt.
Ich meine, meistens sagen sie es einem.
Also genau, normalerweise würde man es vielleicht mitkriegen, irgendwie an der Tür oder sonst was. Aber jetzt habe ich in zwei Ein-Sterne-Michelin-Restaurants gegessen.
Aber dann, die waren ja auch relativ günstig. Oder was hast du gezahlt?
Ja, du zahlst dann so 10 Singapur-Dollar, also 7 Euro.
Okay.
Ja, also genau, aber also für das eine Portion, wenn ich jetzt wirklich Hunger hätte, also wenn ich hier am Sonntag in den Gasthof gehe und einen Schweinsbraten esse, dann sind das irgendwie so 5 Portionen im Vergleich zu dem, was du quasi im Hawker Center hast. Also wenn du dir zwei Sachen nimmst und da sagst, das ist dann auch okay, so wirst du satt, ne? Aber so eine alleine so irgendwie ist schon eher. Aber die kosten alle so, also 7 Dollar, 12 Dollar, aber so in dem Dreh.
Und dann gibt es überhaupt noch so eine Streetfood-Szene, die auf der Straße ist, nicht?
Also es gibt keine Streetfood-Bänder mehr. Also die sind alle in diesen Hawkers. Und also ich halte das für eine sinnvolle Institution, ne? Also gerade auch mit dem Regen und sonst was. Und dann hast du da deine Tische und da ist irgendwie das Zeug auf jeden Fall sauber gespült und nicht nur irgendwie einmal kurz unter irgendwie den Eimer gehalten. Also ich begrüße das. Ich fand, das war sehr angenehm.
Ja, ich meine, es gibt ja schon so in Vietnam und sowas viel, wo das ja auch ein ganz großer Teil, dass man halt dann irgendwie meist abends, wenn es nicht mehr so heiß ist, irgendwie draußen auf der Straße auf diesen kleinen Plastikhockern sitzt oder
ja,
sowas.
Ja, nee, das ist ja schon auch ganz nett. Also ja, es gab schon auch irgendwie Restaurants, wo man sich draußen hinhocken konnte und so weiter, aber also so Streetfood-mäßig dann gar nichts.
Ja. Okay. Haben wir Essen abgehakt oder gibt es noch weitere kulinarische Themen?
Also, was ich halt sagen muss, aber da bin ich jetzt gewissermaßen der falsche Ansprechpartner, was ich weiß, also deswegen, ich meinte ja, Singapur ist kein Billigreiseland. Es gibt eine unfassbare Fülle auch an mittelpreisigen bis sehr hochpreisigen Restaurants. Also eben, ich glaube, die Dichte überhaupt auch an Michelin-Sterne-Restaurants ist nirgendwo höher auf der Welt als in Singapur. Ja. Du findest wahnsinnig viele sehr gute Sachen, aber das ist nicht meine Welt. Also ich sehe, also vor allem auch alleine reisend, ich hocke mich doch dann nicht irgendwie in so ein Fünf-Gänge-Menü irgendwie auf so eine Dachterrasse von so einem Fünf-Sterne-Hotel-Restaurant-Ding, nur weil es also super geile Küche ist. Ja? Also das ist dann doch nicht meins. Dann bin ich doch mit diesen Streetfood-Hawker-Centern viel glücklicher.
Ja, ich glaube, das gibt es ja auch in quasi jeder Weltstadt, dass es irgendwie nach oben hin keine Grenze gibt, wie viel du für dein Essen ausgeben kannst. Aber wie sehr sind die Kontraste zwischen, weil Singapur ist ja schon auch zu Teilen so eine Luxusmetropole und dann gibt es aber eben auch irgendwie das Hawker Center, wo du irgendwie wahrscheinlich für irgendwie eine Handvoll Dollar irgendwie viel essen kannst und so weiter. Wie sehr sind so die Unterschiede? Also gibt es dann echt so Stadtteile, wo irgendwie einfach alles voll ist mit Luxusboutiquen und Stores und Hotels und nebenan ist dann irgendwie ein Slum oder wie?
Nee, das würde ich, also ich meine, Slums habe ich gar nicht gesehen. Ja. Also auch so Obdachlose oder sowas ist mir jetzt nicht aufgefallen. Also das kann natürlich sein, dass ich jetzt in den Gebieten, wo ich unterwegs war, die da schon gut darauf achten, dass da wenig davon irgendwie sind. Ich war auch mal in deutlich unpopuläreren Stadtvierteln mal irgendwie unterwegs, um irgendwie so einfach zu gucken, wie ist denn so ein Hawker-Center in so einer klassischen Wohnding, wo einfach Arbeit, also Leute wohnen, die, und ich meine, die hocken dann da abends zusammen und dann, ich meine, da sind ja auch Bars dann in diesen Hawker-Centers, du kannst ja dann Dosenbier holen und dich dann am Tisch irgendwie dir ein Bierchen gönnen, für günstig, ne? Anstatt dass du in eine echte Bar gehst, wo eine Klimaanlage läuft und so weiter. Genau, aber also ich würde sagen, es ist einfach so gestreut, gemischt. Mir wäre es auch kein, also klar, es gibt irgendwie diese Luxushotels, die so an der Uferfront irgendwie da sind. Also das Marina Bay Sands ist ja quasi das was man so prototypisch als das Elite teure Hotel irgendwie in Singapur dargestellt ist. Weiß ich nicht, war nicht im Zimmer, war nicht. Ich bin einmal durchgegangen, aber also auf der siebten Etage oder was geht da so eine Brücke durch. Das ist ganz, ganz witzig auch, fotografisch auch interessant, ja, aber es ist also mir nicht so aufgefallen, dass irgendwie so Slums irgendwie existieren würden.
Nee, weil in Hongkong zum Beispiel, finde ich, ist das schon, also ich weiß nicht, ob es da Slums gibt, aber es gibt ja schon, wenn du in Kowloon unterwegs bist, irgendwie Ecken, wo du siehst, so, da sind die Leute enorm arm und dann bist du irgendwo in Hongkong Island, wo irgendwie alles nur voll Louis Vuitton Stores ist oder irgend sowas.
Nee, also wäre mir jetzt nicht so ins Auge gestochen, ne.
Gut, was hast du noch so unternommen oder was?
Ja, also wenn man dann schon quasi hier so in so die tropischen Regionen unter so Regenwald-Ding, dachte ich mir, dann ein bisschen was in die Richtung muss ich mir schon irgendwie auch angucken. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, waren die Botanical Gardens so ein bisschen durchzulaufen. Das ist tatsächlich erstmal so ein Stadtpark halt, wenn du so willst. Mhm. Also du zahlst auch keinen Eintritt. Das, ne? Da laufen aber durchaus auch ein paar exotische Tiere drin rum. Und also ist echt ganz spannend.
Was heißt exotische Tiere?
So, wie heißen denn die? So Drachentiere.
Klassisch Drachen und Einhörner sind dort unterwegs, ja.
Weißt du, so Reptilien, ja, irgendwie sowas in die Richtung. Und die laufen dann da einfach rum und leben da und lassen sich da auch nicht sonderlich stören, wenn da irgendwie Touristen oder was auch immer oder einheimische Ding da saßen auch viele rum und irgendwie hier so Picknick machen und sonst wie, das ist da irgendwie das Ding. Und das war das eine. Und dann eben, also einmal war ich da nordöstlich, ein bisschen weiter draußen, so am Ende des Metronetzes, dann ein bisschen mal quasi so ein Wanderweg gelaufen. So 2 Stunden, dann war es mir einfach zu viel. Also dass ich habe nach einer Stunde entschlossen, ich nehme die Rechtsabzweigung, die wieder zurückführt, statt die eigentlich geplante, ich gehe 5 Stunden da spazieren, Tour. Mhm. Aber schon, ja, ich meine, das ist ein Regenwald. Also wirklich so tropische Dinge, du hast deine Palmen, du hast Ding, du hast deine Mücken. Das ist dann schon, alles.
Aber halt ein Regenwald, in dem man mit der U-Bahn fahren kann.
Das ist, ja, genau, also ja, also echt. Ich finde es so witzig, wenn du so Reiseführer anschaust, YouTube-Videos dazu anschaust und sonst was. Und sie, also offensichtlich zielen die auf so Amerikaner ab und erzählen dir immer, ey, du brauchst keinen Mietwagen nehmen. Ich käme nicht mal auf die dumme Idee, sich einen Mietwagen zu nehmen, wenn ich einen Städtetrip mache. Quasi egal, wo auf der Welt ist es nicht so richtig eine kluge Idee. Ja. So, was machst du denn dann mit deinem Auto? Und es ist tatsächlich schon einiges an Verkehr, aber du kommst als Fußgänger. Also fühlt man sich nicht unwohl, du hast gescheite Gehsteige, du kannst es breit, du musst dich nicht irgendwie durchdrängeln, es ist in ordentliche Ordnung, es gibt dann wenige irgendwie, also ne, harte Gesetze, weißt ja, wie es ist, dann keine Falschparke und ähnliches, die irgendwie quer auf dem Gehsteig stehen und so einen Scheiß. Und dann hast du natürlich sowohl ein fantastisches Busnetz als auch, also die Metro, MRT, Mass Rapid Transport, die ist super geil, du kommst super schnell von A nach B, nach C, nach D, kommst da irgendwie, also kannst auch dementsprechend auch planen, so ich gehe, hey, mach am Vormittag den Zoo und am Nachmittag bin ich wo ganz anders, weil du einfach da so schnell quasi durch die Riesenstadt fährst.
Ja, und die haben ja auch irgendwie so ein Contactless-Card-System, wo du irgendwie Geld auflädst, oder wie funktioniert das?
Ja, genau. Ja, du so am Eingang einfach die Karte auftappen. Ich überlege gerade, wo ich meine Karte hingetan habe am Schluss. Also ich hatte eine Karte. Es gab keine. Nein, Quatsch. Ich hatte das natürlich auch wieder in der iPhone-App-Wallet drinnen.
Okay, aber separate Karte. Also du kannst nicht mit der Kreditkarte zum Beispiel.
Doch, du kannst mit der Kreditkarte fahren, dann zahlst du aber, oh Gott, was war das, irgendwie sowas Schwachsinniges, also nicht hoch, also 30 Cent am Tag mehr oder sowas.
Okay, ja gut, irgendwie muss ja auch Visa und Mastercard bezahlen.
Ja, klar, genau, ne. Aber ja, genau, machst du irgendwie, nee, du kannst Kreditkarten auftappen.
Okay, ja, cool. Gut, über was müssen wir noch so sprechen?
Was müssen wir sprechen? Wir müssen über gar nicht sprechen. Aber worüber wir sprechen sollten, waren die Gardens by the Bay, weil die gewissermaßen, also ganz, ganz bekannt irgendwie in jedem Reiseführer irgendwie als. Gut, also das ist auf einer relativ jung aufgeschütteten Insel, ist ja schon fast wieder falsch, weil es halt aber, also eine Landerweiterung südlich von alten Hauptstadtkernen. Da ist auch eben dieses Marina Bay Sands Hotel dann auf diesem Teil der Insel, und weiter südlich ist quasi Gardens by the Bay. Da fährt auch eine Metro quasi direkt rein. Du kannst also wirklich da einmal quer reinfahren. Und das ist also auch wieder so ein, also für die Leute, die da leben, nicht nur für Touristen, einfach quasi ein so ein, ja, Naherholungsgebiet, wenn du so willst. Du hast da so ein paar Sachen, die du irgendwie machen kannst, ein paar Sachen, die du anschauen kannst. Es gibt 2 Gebäude, wo ja Indoor botanischer Garten mäßig, wie heißt denn das dann? Gewächshäuser. Aber riesengroß halt. Also nicht, also du hast dann da irgendwie Palmen und Ding und sonst was und schön angelegt mit Flüssen und so. In einem war ich drin. Kann man machen, ist nett. Die laufen dann auch noch, also genau, da sind dann auch so Vögel und so weiter, hast dann irgendwelche Papageien und was ich da irgendwie mit drin. Papageien? Also so Vögel halt. Ja, genau. Also ich, ja. Ne, also gut, ja, dann ist da aber außenrum natürlich so die klassische Infrastruktur wie McDonald's und Starbucks und also was man da halt so hat. Und ganz bekannt einfach als Fotolocation, Gardens by the Bay, kennst du garantiert diese aus Holzstählen aufgebauten großen, ich sag mal, pilzartigen Strukturen oder baumartigen, ne, geht so hoch und oben wird's ganz breit. Hast du garantiert.
Ah, ja, ja, doch. Ja.
Genau, das, und das ist natürlich, also natürlich bin ich dann auch da so zu Sonnenuntergangszeiten, dass es halt ja. vom Licht irgendwie ganz schön ist, und dann gibt es dann wirklich natürlich die Fotospots, wo man da steht und dieselben Bilder macht wie alle anderen. Aber das ist schon eindrucksvoll, wie die da gestaltet sind und wie die gemacht sind. Also das sind dann echt mehr verteilt, also nicht, also die sind groß und die sind über weite Bereiche dann irgendwie ein paar mehr davon stehend. Und deswegen ist das schon ganz, ganz nett und ganz eindrucksvoll.
Aber das alles, dieses ganze Gebiet da ist ein, quasi ein öffentlicher Stadtpark in dem
ja, Sinne. Genau. Ja, 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 genau. Kannst du da auch Wege, kannst da quer durchlaufen und Dinge tun.
Und dieses, das ist wahrscheinlich dieses Hotel, das du erwähnt hast, oder? Ich habe dieses Bild im Kopf, wo so, das sind so mehrere Tower, die so verbunden sind mit so einer Treppe oben, mit so einer Plattform oben, ist das? Ich muss vielleicht auch nochmal ein Bild.
Tower, die verbunden sind mit einer Plattform oben. Nee, das glaube ich, da meinst du was anderes als ich. Also das Marina Base, ach doch, vielleicht sind es mehrere Tower, jetzt wenn du es so sagst. Ich muss gestehen, dass ich hier gerade parallel das in Google aufmache. Das Marina Bay Sands Hotel ist ein also so architektonisch total spannend, weil es halt alles so geschwungene Linien sind. Also du hast quasi nicht einfach eine senkrechte Wand, wo das irgendwo drin ist, und kannst ja genau, also sieht einfach nett aus. Und wenn du dann halt durchgehst, weil auf dem Weg von Gardens by the Bay zu Richtung Innenstadt oder zu der anderen Metrostation, gehst du faktisch durch das Hotel in der Mitte durch. Da ist dann eine Brücke, die über die Straße geht, ich sag ja so im fünften Stockwerk oder vierten Stockwerk oder was auch immer, und dann gehst du quasi durch die Hotellobby oben einmal durch. Von der einen Seite rein auf der anderen. Also gibt es auch keine Treppe runter, glaube ich. Also da war wahrscheinlich gab es dann irgendwelche Türen, wo man hätte potenziell irgendwie ins Hotel kommen können, aber das ist kein Hoteleingang. Du gehst aber einmal rein, kannst dann nette Fotos machen von quasi dieser Hotellobby, die sich auch bis weit oben, also in zig Stockwerke hochzieht. Und auf der anderen Seite kannst du wieder rauskommen. Und das habe ich gelesen, habe ich nicht gemacht, weil ich bei solchen Sachen immer so wahnsinnig skeptisch bin, dass die auch ein fantastisches, also Dachterrasse, Café und Ding, wo du hoch kannst und dann, selbst wenn du nur einen Kaffee kurz trinkst oder so ein Quatsch, dann da irgendwie einen geilen Blick hast über diese Gardens by the Bay Anlage und da von oben richtig cool fotografieren kannst und sonst was. Aber da war ich nicht oben, aber das
könnte. Aber das ist das, was ich meinte. Das ist eben, und ich habe jetzt auch gerade nochmal diese Bilder angeschaut. Also es sind quasi drei Türme, die oben mit dieser Dachterrasse verbunden sind.
Ja,
also, man kann sich echt einfach vorstellen, wie du hast drei Dominosteine und legst oben einen quer drauf, ne? Und dieser oben quer ist eben die Dachterrasse, die diese drei Türme verbindet. Das war das Bild, was ich schon kannte von denen. Und das ist wahrscheinlich diese Dachterrasse, wo du meintest, dass wenn man vielleicht einen Kaffee kauft, dass man dann auch da hoch kann.
Ja, und da ist doch irgendwie so ein Infinity Pool, wo du dann irgendwie, aber da kannst du nicht hin, wenn du nicht Hotelgast bist, wo du dann quasi so direkt an der Grenze so und dann die Fotos so aussehen, als wäre da nichts mehr. Und,
ja, das ist wahrscheinlich auch relativ unangenehm, wenn man dann in so einer Schlange von 17 Influencern steht, die alle dieses Foto machen.
Ich weiß nicht, wie nervig das so ist. Vielleicht gibt es da ja auch Fotoverbote dann da oben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. War da ja nicht. Ich war ja in einem ganz, ganz hundsordinären Standardhotel. Das war nichts Besonderes. Ja, genau. Und also worüber wir auf jeden Fall noch reden sollten, ist Sentosa Island. Du merkst also so ein bisschen, ne? Ich habe ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, so historisch irgendwie, keine Ahnung, Tempelschreine, tralala, was ich sonst so ganz gerne irgendwie, ist halt da nicht. Ne?
Ja.
Tatsächlich, aus der japanischen Besatzungszeit gibt es irgendwo versteckt in einem der Urwälder im Norden eine alte japanische Ruine einer Schreinanlage. Also als die gewissermaßen im Zweiten Weltkrieg die Stadt besetzt hatten, da dachte ich ja, da kann ich irgendwie hin. Und dann habe ich ein bisschen mehr recherchiert und habe festgestellt, dass es wohl eher im Bereich von lebensgefährlich ist, da hinzukommen, weil da irgendwelche Brücken und was ich wie, die einfach nicht mehr richtig existieren. Und dann müsstest du dich da irgendwie durch irgendwelche Flüsse schlagen und da war halt damals vielleicht irgendwie so die Militärbasis und deswegen gibt's da irgendwie so ein bisschen was, aber es sind wohl auch echt nur die Ruinen, weil die Japaner, als sie gegangen sind, es selber kaputt gemacht haben, weil nicht, dass die anderen gewissermaßen jetzt mit ihren heiligen Schreingeschichten irgendwas machen, ne? Genau, und dementsprechend, aber ganz viele von den Sachen sind halt einfach so jetzt, ja, moderne Sachen, die halt quasi in Singapur einfach irgendwie so, ja, gebaut wurden als Attractions für Singapur, die Stadt selber und natürlich auch für Touristen. Und Sentosa Island ist quasi das Naherholungsgebiet wirklich der also die Leute aus Singapur. Und in Sentosa Island, also so im Südwesten der Innenstadt, gibt es sowohl ein paar Strände, Ja, also über einen bin ich da wirklich auch so ein bisschen entlang gelatscht und sonst war das wirklich so hübsch, also wirklich wunderhübsche Strände, die, ne, wo du auch irgendwie baden und das Ding habe ich natürlich wieder mal nicht gemacht, weil ich da immer zu faul dazu bin, dann da irgendwie schwimmen zu gehen oder was auch immer, aber so ein bisschen dort lang und habe da auch mal mich in eine Bar kurz gehockt. Aber Sentosa Island hat noch ein paar ganz andere Sachen dann gewissermaßen mit drin. Also erstens gibt es eine Seilbahn natürlich, wie du gewissermaßen vom Festland hinfahren kannst, mit fantastischem Ausblick. Mhm. Und dann quer auf Sentosa Island noch eine andere Seilbahn, und das heißt, wenn du dieses Combo-Ticket hast, dann kannst du quasi mit der Seilbahn einmal im T-Kreuz die Insel vorwärts und rückwärts abfahren.
Also Gondeln quasi.
Ja, 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 genau. Also so ja, klassische Doppelmeier halt. Ich würde fast wetten, es war ein Doppelmeier.
Vielleicht, ja.
Ja, genau. Nee, und was du da machen kannst, also ich sag ja, ist alles so super, irgendwie so ein Touri-Ding, wo ich mir so denke, ich würde das nicht tun, aber warum nicht? Also wer so gerne machen will, du kannst da buchen, dass du mit der Gondel irgendwie fünfmal hin und her fährst und währenddessen irgendwie ein Mehrgänge-Menü in der Gondel isst. Und jedes Mal, wenn du quasi in die Station gehst, dann wird dir der nächste Gang serviert. Ja. Dann kriegst du dann wieder irgendwie den Wein nachgeschenkt und dann geht die Tür wieder zu und du bist weg. Ich glaube, so als romantisches Dinner schon auch irgendwie ganz wild. Du bist halt wirklich alleine, du hast die Türen zu, du hast da deinen Tisch drin, du hast geilen Ausblick die ganze Zeit. Also ich kann es mir vorstellen, dass es irgendwie ganz nett ist, aber meins wäre es jetzt nicht. Und da gibt es eben dann, also dort sind dann auch wieder so ein paar, also Madame Tussauds natürlich, und was es da gibt, ist so ein, das ist ein Sessellift. Da habe ich mich gefragt, warum gibt es denn dann auch noch einen Sessellift? Naja, vom Beach hoch irgendwie, naja, okay, also ist so dramatisch, weiß auch nicht. Ja, da gibt es dann auch noch so eine, ja, wo du halt so mit Seifenkisten den Berg runterfahren kannst, gemietet, und dann kannst du dir, fährst du halt wieder mit dem Sessellift hoch und da werden natürlich die Fahrzeuge auch wieder irgendwie hochtransportiert. Ja. Genau, und also in Sentosa Island kannst du auch ein bisschen wandern gehen und was ich wie, aber also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Touristisch ist eigentlich der falsche Begriff, weil wie gesagt, das ist Hauptzielgruppe ist wahrscheinlich gar nicht mal unbedingt die Touristen, sondern Leute, die in Singapur leben.
Aber wie ist es aus deiner Perspektive so von diesen künstlich gemachten Touristenattraktionen? Weil so, keine Ahnung, wie wahrscheinlich, du siehst es wahrscheinlich ähnlich, dass ich persönlich finde die jetzt meistens nicht super interessant, ne? Und dann, wir waren vor ein paar Jahren zusammen in Dubai und da gibt es ja auch quasi nichts anderes, außer halt so modern gemachte Touristenattraktionen. Aber im Vergleich dazu, Hongkong zum Beispiel hat ja schon auch irgendwie einfach eine Stadt, die man sich halt als Stadt anschauen kann. Gibt es das in Singapur auch oder ist dann schon der Großteil auch irgendwie, ja, halt hier eine Mall, da eine Mall, hier eine Seilbahn, hier irgendwie eine Bungee-Jumping-Location?
Ja, also ich würde jetzt sagen, es eher tendiert zum Zweiteren. Ja, also es gibt, du kannst die Stadt anschauen, sie hat ein paar nette Ecken, wie gesagt, also die Chinatown und die Innenstadt und Little India und dieses islamischere Viertel und so weiter ist einfach in sich einfach nett. Mhm. Ja, und ich meine, da leben Leute unter Ding, das ist, du schaust da was Authentisches an.
Ja.
Also so authentisch wie ein Little India außerhalb Indiens sein kann, aber du weißt, was ich meine. Ja. Und ja, aber klar, so, ich meine, wenn ich da eine Woche, wenn ich da zwei Tage bin, würde ich genau das machen, dann wäre ich da nicht. Aber ich war eine Woche da. Also habe ich mir halt auch irgendwie so ein paar so Dinge dann da irgendwie ein bisschen näher angeschaut. Ich bin dann auch tatsächlich in Universal Studios Singapur gegangen. Also hier so ein Freizeitpark auf Sentosa Island. Also Sentosa Island hat noch mehr so, da ist ein Casino und da ist ein Golfparcours und also da gibt's viele so Dinge, die machen kannst, und ich bin halt dann tatsächlich einen Tag in das Universal Studios, was ein netter Freizeitpark ist, ne? wenn man das mag, und also ich fahre gerne mal so eine Achterbahn, also ich finde das irgendwie ganz, ganz witzig. Ich dachte ja, wunderbar, machst du am Tag unter der Woche, dann ist es nicht so dramatisch. Ja, Pustekuchen, da legen natürlich Kreuzfahrtschiffe an, und was machen die Amerikaner, wenn sie einen Tag in Singapur sind? Die gehen in die Universal Studios. Vollkommen unklar. Also ich hätte ja schon gedacht, wenn die quasi einen Tag in Singapur sind, dass die dann das machen, was ich quasi vorher gemacht hatte. Nämlich halt irgendwie die Chinatown und Dinge und die Innenstadt und was ich wie anschauen und die Stadt irgendwie ein bisschen erleben. Aber das ist tatsächlich, da sind Leute, die sind quasi mit dem Kreuzfahrtschiff angelegt, sind da in den Vergnügungspark gegangen und am nächsten Tag geht's weiter. Ja, ist halt so, ne? Why not? Ne? Also wer das mag, gerne. Also ich würde sagen, auch als da waren zum Beispiel, ist von der Achterbahnseite, waren da eine, also man sagt, es heißt ein Dueling Coaster. Kannst du dir vorstellen, was das ist? Nee. Es sind zwei Achterbahnen, die genau so gebaut sind, dass sie parallel zueinander ähnliche Sachen fahren. Und in der Theorie war das wohl mal auch so gedacht, dass die gleichzeitig starten. Das Problem ist, wenn du gleichzeitig starten willst, dann musst du halt immer warten, bis beide abgefertigt sind. Und was natürlich dann Performance kostet, wenn viel los ist, machen sie das wohl nicht. Aber in der Theorie, du siehst es der Bahn an, und ich bin auch bei den 5 Mal, die ich dann gefahren bin, weil am Schluss war ja nicht mehr viel los, da kannst du dann ohne anstehen einfach nochmal dich quasi reinstellen. Die ist gut. Die ist ein echt guter Coaster. Ja, kann man machen.
Wie voll ist es? Jetzt nicht nur in den Universal Studios, aber vielleicht auch da, aber auch im Rest von Singapur. Jetzt ist es komplett überlaufen mit Touristen oder?
Ich hatte eigentlich gar nicht so den Eindruck, dass es touristisch so krass war.
Okay, aber es ist voll, aber nicht unbedingt Touristen.
Genau, ja, ja. Das trifft es eigentlich ganz gut. Ja,
also vielleicht so ein bisschen wie Japan halt auch, also Tokio zum Beispiel jetzt auch, was.
Ja, in Singapur sticht es vielleicht aber auch nicht ganz so raus, weil natürlich auch einige Westler in Singapur leben.
Ja.
Und die laufen dann, gehen zur Arbeit und gehen ihren normalen Daily Business nach. Und in der Metro siehst du den jetzt nicht an, sind die Touristen oder sind die auf dem Weg irgendwo hin? Klar, manchmal hörst du das raus, wenn sie gerade darüber reden, was sie irgendwie machen wollen. Aber nicht zwingend. Ne?
Okay. Oder wenn sie die Hosen haben mit dem Reißverschluss, dass du sie kurze Hose, lange Hose, dann.
Ja, also generell war schon, also ich kenne ja ganz viele andere, also Malaysia oder was auch immer, wo es einfach dann auch kurze Hosen sehr verpönt sind. Das ist jetzt in Singapur überhaupt kein Thema gewesen. Also da sind ganz viele irgendwie in kurzen Hosen und kurzen Klamotten rumgelaufen. So in den, wenn du dann irgendwo wirklich dann irgendwie einen von den wenigen Tempeln irgendwie rein willst, dann sind sie natürlich ein bisschen kritischer. Da gibt es dann irgendwie so Umwickelröcke auch für die Herren, aber so, also ja. Genau, oder in die Moschee gibt es ja dann auch, da war ich nicht drin tatsächlich. Aber generell ist quasi Kleiderding, ist es ein sehr lockeres Ambiente. Genau. Ja, was noch, also da war ich auch nicht, weil mir im Endeffekt die Zeit dann gefehlt hat, beziehungsweise an dem Tag, wo ich dann geguckt habe, ob ich das noch mache am Nachmittag, habe ich gesagt, wird wohl regnen wie irre. Aber der Zoo gilt als sehr, sehr sehenswert, weil der ganz viele irgendwie einigermaßen exotische Sachen da hat, die man dann irgendwie in sehr gut gebauten Gehegen und was ich wie irgendwie anschauen kann.
Drachen und Einhörner.
Okay, genau. Ausschließlich. Und mehr Merlions.
Ja, sie haben garantiert einen Panda da, oder?
Wahrscheinlich. Genau. Ja, kommen wir zum Flughafen.
Ja, ich habe in Erinnerung, dass das immer der beste Flughafen der Welt war. Ich weiß auch nicht, wer dieses Ranking macht, wahrscheinlich. Aber ja, das ist irgendwas.
Also wenn
das
Ranking von Star Trek ist es nichts wert, weil also da ist ja auch die Lufthansa eine der besten Airlines der Welt. Ne?
Aber er ist auf jeden Fall was schon seit immer, seitdem ich Flughafen kenne, wird immer davon gesprochen, dass Singapur der beste Flughafen der Welt ist.
Ja, also ich meine, Singapore Airlines, weiß nicht, ob du schon mal geflogen bist, ist natürlich einfach auch in sich schon eine geile Airline. Also das heißt, also ich bin schon mal, deswegen war ich ja schon mal in Singapur am Airport. Die bestuhlen ihre Economy auf Langstrecke angenehm und die Premium Economy und die Business Class sind wirklich Luxus. Also da war ich noch nicht, aber wenn du es dir anschaust und über die First Class brauchen wir gar nicht reden, da hast du quasi dein eigenes Zimmer. Ja. Also wirklich auch Zimmer mit, also getrennt ein Bett und ein Stuhl, so dass du halt, wenn du dich hinlegen willst, auch noch ein echtes flaches Bett neben deinem Stuhl stehen hast und so ein Quatsch. Also das ist abgefahren. Ja. Und da gehört es natürlich dann dazu, dass irgendwie der Hub von denen irgendwie als Airport schon auch einfach irgendwie ganz geil ist. Also Changi Airport und der bietet einiges, auch wenn du nur umsteigen willst. Was, also wenn du mal gewissermaßen eben nach Australien fliegst oder auch Philippinen oder was auch immer und das mit Singapore Airlines machst, kannst du dir durchaus überlegen, Umsteigezeit 6 Stunden, 8 Stunden, kein Problem, kriegst du easy geil durch. Ne? Also du kannst dann, was Singapore Airlines anbietet, gewissermaßen direkt, wenn du irgendwie einen Aufenthalt hast, dass du eben tatsächlich irgendwie Stadtführungen machst. Das heißt, die holen dich am Airport mit dem Bus, quasi karren dich in die Stadt, kannst du potenziell vorbuchen, kannst aber auch dann wohl vor Ort irgendwie machen. Hatte ich damals nicht gemacht, weil ich hatte nicht so viel Aufenthalt. Was du an Singapore Airport machen kannst, schwimmen gehen. Es gibt einen Pool, also ich empfehle dir, wenn du quasi fliegst und da irgendwie ein bisschen Aufenthalt hast und dir denkst, ja, ist eigentlich ganz geil, der gehört theoretisch zu einem Hotel dazu und die Hotelgäste, die also mitten auf dem Airport-Gelände, also wir reden auch im Transitbereich, also im Security-Bereich, wie heißt denn das?
Ja, Sicherheitsbereich.
Airside. Du kannst dann dahin und du kannst halt dann Eintritt zahlen, tatsächlich ein bisschen was, aber nicht so übertrieben teuer. Und dann kannst du ein paar Bahnen schwimmen im Outdoor-Pool in Singapur am Flughafen. Das heißt, wenn du da irgendwie jetzt lange geflogen bist, Langstrecke quasi, ist natürlich erstmal schon mal overnight oder was auch immer und dann gewissermaßen, bevor du weiterfliegst, dann irgendwie einfach mal eine halbe Stunde irgendwie im Pool und dann ein bisschen schwimmen, ein paar Bahnen drehen, was auch immer. Würde ich halt empfehlen, dann, wenn man das vorher weiß, eine Badehose mit einzupacken. Ja. Du hast da auch. Hatte ich damals, aber das sind natürlich dann wieder singapurianische Preise für Alkohol, die sind richtig knackig, wenn du in eine Bar gehst gewissermaßen und auf die Airport Bar auf der Dachterrasse gewissermaßen auf dem Flughafen, das war kein Schnäppchen da irgendwie ein Bierchen zu trinken. Was du auch machen kannst, es gibt ein Kino, also im Airport, im Sicherheitsbereich gibt es ein Kino, du kannst also da, wie gesagt, ich sage, du kriegst da, du okay, kriegst krass. Da die Zeit durch. Ja. Also das Angebot ist gut, ne? Ist dann alles ein bisschen verteilt. Außerhalb des Sicherheitsbereiches, ganz bekannt, in der Mitte des Flughafens ist eine so ein Indoor-Wasserfall in der Mitte des Gebäudes, ne? Also außenrum auch hier so ein bisschen botanisch gartenmäßig, dass da halt irgendwie Pflanzen und Steine und schön angerichtet und was ich wie. Und in der Mitte kommt ein Wasserfall von der Decke, der halt dann nachts LED beleuchtet und ne, so richtig sehr eindrucksvoll. Wirklich, ich bin ein bisschen früher an den Flughafen, um dann eben gewissermaßen noch ein bisschen Zeit zu haben, dann da hinzufahren mit der Monorail, die da einmal durch. Die fährt da direkt durch diese, also nicht durch den Wasserfall, aber am Wasserfall dran vorbei, aber durch dieses Gebäude gewissermaßen einmal durch, zwischen den Terminals. Aber du kannst dann gewissermaßen natürlich auch zu Fuß dahin gehen und eine Runde irgendwie drehen. Der Flughafen ist auf jeden Fall eindrucksvoll.
Ja, das ist dieses, glaube ich, immer, wenn ich hier das Ranking, die 10 besten Flughäfen der Welt, da ist immer dieser Wasserfall, ist immer das Symbolbild für den,
das ist,
für
ja,
den Flughafen.
Nachvollziehbar, ne? Ich meine, von außen sieht der Flughafen aus wie ein Flughafen, ne? Keine Ahnung, natürlich hast du irgendwie deinen Ankunftsbereich und deine Autos und deine und so weiter. Genau, aber innen drin, also da ist echt, da sind einige Sachen geboten, ja.
Und wie viele Stunden hast du dann da so verbracht?
Ja, ich bin sehr spät zurückgeflogen, 23 irgendwas, und war, glaube ich, um 20 Uhr im Flughafen und hatte halt eben noch so ein bisschen, habe ich gut rumgebracht, die Zeit, ne? Bin dann eben quasi, also Koffer abgegeben, dann erstmal dahin, dann noch ein bisschen rumgeschaut, dann in den Sicherheitsbereich rein, dann noch ein bisschen rumgeschaut, dann auf eine von diesen Dachterrassen und irgendwie geguckt, ob mein Flugzeug sehe, solche Sachen halt irgendwo.
Das klingt fast so, als müsste man sich davor informieren, was man, weil du ja, wenn du erst die Sachen außerhalb des Sicherheitsbereichs sehen willst und dann die innerhalb und das.
Ja gut, nachdem es quasi kein großer Aufwand ist, kein großer Stress ist, irgendwie Visum oder sonst was, kannst du halt relativ relaxed, auch wenn du längeren Aufenthalt hast, obwohl du wo ganz anders hinfliegst, mal einfach kurz rausgehen aus dem Sicherheitsbereich raus. Also so riskieren. Genau. Ja, was man wissen muss, wenn man nach Singapur fliegt, das Einführen von Kaugummi ist verboten.
Ja, also ist das wirklich so?
Ich habe jetzt keine Kontrollen gesehen, aber es gibt wohl, also eben Einfuhr von Kaugummi ist wohl theoretisch mit Strafen versehen. Mhm. Vor Ort heißt das eigentlich, der Besitz von Kaugummi ist kein Thema, aber die Einfuhr ist wohl trotzdem ein Problem. Mhm. Also öffentlich Kaugummi kauen ist auf jeden Fall nicht. Ich habe dann, als ich hier in München meine Koffer wieder ausgepackt habe, festgestellt, ich hatte Kaugummi dabei. Einmal schön dahin geflogen und wieder zurück. Genau, und du hast auch andere, also ganz spannend, diverse andere Dinge, Alkohol, Dinge, Zigaretten. Zigaretten musst du in jedem Fall versteuern, auch nicht eine offene Packung oder so ein Quatsch, sondern also du musst dann einzeln pro Zigarette deinen Zoll zahlen. Also du musst quasi bei der Einreise und da halt auch eigentlich sehr saftige Strafen, so also bis $1,000 irgendwie, wenn du irgendwie deine Zigaretten nicht anmeldest. Kann ich auch mir vorstellen, ist wahrscheinlich gar nicht so der Flughafen das Problem, aber eben so diese direkte Nähe irgendwie zu Malaysia und Indonesien und sonst was, wenn ein Schiff, ne, also das wäre ja gewissermaßen der, wie wenn du an der Grenze wohnst und zum Tanken rüberfährst, würden da die ganze Zeit alle Leute irgendwie aus Singapur raus und steuerfrei irgendwo sich eindecken, macht in einem gewissen Rahmen natürlich irgendwie auch wieder Sinn.
Ja, ich glaube, da gibt es auch so Geschichten, wo das speziell bei Tanken eben, ne, dass man halt nach Malaysia rüberfährt, wenn man dort lebt oder sowas. Also ich erinnere mich, dass ich da irgendwo mal was drüber gesehen habe, dass es da schon eben so Dinge gibt, wo es sich lohnt. Oder auch andersrum, irgendwelche Dinge, die in Singapur deutlich günstiger sind, weil es eben wirklich über die Grenze nach Malaysia kann man schnell fahren, um irgendwas zu holen oder irgendwas zu machen. Und dann.
Ja, aber also Kaugummi und Tabak ist potenziell teuer. Vorsicht, also nachdem es jetzt ja auch in Deutschland legal ist, Marihuana-haltige Produkte stehen im Zweifel unter Todesstrafe. Mhm. Und da gibt es keine irgendwie Mindermengen, du hast ja nur noch ein paar Krümel in der Hosentasche. Also da würde sich potenziell für viele rentieren, wenn sie sagen, ich fahre dahin oder fliege dahin oder was auch immer, sich zu überlegen, ob man nicht vielleicht einen neuen Rucksack kauft.
Ja, da gab es auch einige Geschichten, ne, von eben, also generell Drogen sind ja unter Todesstrafe im Allgemeinen oder irgend sowas. Also ich meine, da gab es auch einige Geschichten, wo irgendwelche Touristen dann festgenommen wurden.
Genau, aber ich meine, also ja, ein klassisches Problem wieder, anekdotische Evidenz. Also ich habe jetzt nicht irgendwie den Eindruck gehabt, dass ich in irgendwelche Probleme hätte laufen können. Ich hatte keine Kontrollen gehabt, ich hatte keine Dinge. So, klar, dort, im Zweifel ist das halt bei irgendwie 99 von 100 Touristen sowieso überhaupt kein Thema. Und bei den paar wenigen, wo es dann quasi einfach mal irgendwie so Kontrollen oder was auch immer aus irgendwelchen Gründen gibt, dann halt die Frage der Wahrscheinlichkeit, dass du erwischt wirst. Aber eben, das ist ja das, was ich meinte, mit dass die wahrscheinlich halt bewusst an vielen Dingen die Strafen extrem hoch machen. Das ja, um einfach das Zusammenleben zu regeln, ohne dass sie andauernd jeden in irgendeiner Weise kontrollieren und erziehen müssen, weil einfach die Strafe allein, die Androhung der Strafe, selbst wenn die Chance gering ist, einfach schon so abschreckend ist.
Ja. Und zumindest gab es keine Kaugummi-Spürhunde, die dich...
Das riecht hier nach Menthol.
Ja. Nein. Also zusammenfassend würdest du sagen, lieber so ein 2-3 Tage Layover, als jetzt eine ganze Woche dort verbringen?
Naja, also wenn du eine Woche Zeit hast und die Flüge billig sind, why not? So, ich meine, abgesehen von Klimageschichten. Aber ich denke mal, dass Singapur ernsthaft Gold wert ist, wenn du irgendwie jetzt eine längere Zeit in Asien, Südostasien unterwegs bist und einfach mal gerne wieder ein paar Tage richtige Zivilisation mit, also High-Level, irgendwie geiles Essen, Ding, gute Hotels, bla, kostet dich dann natürlich 5-mal so viel, als wie gerade eben auf der Insel in Thailand. Aber ist halt vielleicht dann irgendwie einfach eine nette Erholung gewissermaßen von dem anderen Asienreisen. Und dann, genau, und dann eben dahin irgendwie 2-3 Tage bleiben, Batterien aufladen und weiter.
Alles klar. Noch irgendwelche letzten Gedanken oder sowas?
Zu Singapur, glaube ich, ist abschließend behandelt. Ich habe sicher vieles nicht gemacht und nicht gesehen, aber das ist halt immer so. Ne?
Es gibt ja noch eine andere Singapur-Episode von vor 10 Jahren beim Luftpost-Podcast, die man sich auch anhören kann, die ich mir nicht... Hast du die angehört?
Ja. Und? Also bevor ich dir gesagt habe, es wäre nicht schlecht, wenn wir eine aufnehmen, weil es halt einfach wirklich nur 7 Sätze waren. Also da wurde nicht mehr als eine Stunde drüber gesprochen.
Okay. Dann kann man sich jetzt
beide. Ja, da war es genauso, wie ich gesagt habe, ne, dass sie halt gewissermaßen woanders unterwegs waren und dann haben sie noch kurz gewissermaßen dieses Singapur eingeschoben. Da muss man natürlich auch sich überlegen, ob man damit klarkommt. Ne? Wenn du jetzt eigentlich gewissermaßen gerade irgendwie in so einem Lifestyle irgendwie unterwegs bist und sonst was, ob dich das dann nicht erschlägt, das Singapur.
Ja, ich glaube, es ist halt, man muss halt auch so ein Typ für Städtereisen sein, ne? Eben, ja, ich glaube, da gibt es einfach Leute, die gerne einfach in irgendwie eine 6-Millionen-Metropole gehen und sich da irgendwie ein paar Tage rumbringen und für andere ist es eher stressig, aber ja.
Ja, gut.
Gut, dann danke und bis zum nächsten Mal. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann mal wieder an diesem Tisch sitzen werden und entweder du mich interviewst oder ich dich interview.
Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles klar, ja, dann wünsche ich einen schönen Tag.
Ebenso, ciao.